Wort, Sprache, Bewusstsein und Geist von Christoph Reichelt. Teaser: Wenn wir begreifen, dass Sprache bestimmt, was wir denken und sagen können, dann werden wir bemüht sein, dieses Werkzeug zu pflegen und zu schärfen und das zu bewahren, was strebende Menschen vor uns damit erreicht haben. Und während wir Welt und Mensch mit Hilfe der Sprache immer besser verstehen, was nicht ohne Mitwirkung des Herzens gelingen wird, nähern wir uns einer Grenze. Die Grenze des Sag- und Denkbaren ist die Grenze einer Welt. Aber danach kommt noch etwas. Geschrieben steht: Im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon. Wer hilft mir hier weiter? Fort. Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist. Auf einmal seh ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Hier spricht Faust in Goethes gleichnamiger Tragödie, erster Teil. Er unternimmt es, die Bibel neu zu übertragen und scheitert bereits am Subjekt des ersten Satzes, am Wort. Er versucht nicht, der Bedeutung des Urtextes auf den Grund zu gehen, sondern korrigiert die Heilige Schrift. Das dürfte dann auch der Anlass dafür sein, dass der Pudel, der ihm zugelaufen war, lang und breit wird und seine Gestalt ändert. Mephistopheles zeigt sich als fahrender Scholastikus. Aber die Frage nach dem Wort, mit dem die christliche Schöpfungsgeschichte nach Johannes beginnt, ist berechtigt. Im griechischen Originaltext, aus dem Luther das Neue Testament übersetzt hat, steht: Am Anfang war der Logos. Dieses Logos ist viel mehr als das deutsche Wort. Es enthält Sinnelemente von Ordnung, Bewusstsein, geäußerter Rede. In der lateinischen Übersetzung gab es vor dem üblichen Verbum, was wirklich nicht mehr als Wort bedeutet, das weiterreichende Sermo, Rede. Unser Begriff Serie ist damit etymologisch verwandt. Als Kind dachte ich, der Schöpfungsakt Gottes habe mit dem Aussprechen des Wortes begonnen, wenn nicht sogar darin bestanden. Es werde Licht. Gott benennt und es ist. Ein Prozess, in dem aus Schwingung Realität wird. Es gibt sogar die Vorstellung, Gott sang und es ward Licht. Vom Denken in Worten. Was bedeutet also die gern und oft zitierte Aussage, Sprechen sei ein schöpferischer Akt? Vor dem Sprechen steht, wenn es gut ist, das Denken. Und wer Sprache hat, denkt in Worten. Logos, das sind vielleicht auch die Gedanken Gottes, das abstrakte Programm, mit dem etwas aus dem Nichts geformt wird. Die Vorstellung aber, dass diese Gedanken Gottes aus Worten bestünden, ist absurd. Im Ungeschaffenen hat auch der Logos keine Form. Anders als bei uns Menschen, die wir selbst Geschöpfe sind. Wie gesagt, wer Sprache hat, denkt in Worten. Wer keine hätte, würde in Bildern denken. Aber auch das wäre eine Sprache, die gelernt wird. Wenn man nach Erkenntnis strebt, dann untersucht man diese Sprache, dieses Wortmaterial irgendwann genauer. Dabei wird bald klar, dass das Denken von den Worten wesentlich mitbestimmt wird. Wer im Reich der Sprache Denkreisen unternimmt, findet wahrscheinlich keine Gedanken außerhalb davon. Von der Benennung. André Knips schreibt in seinem Essay Landnahm als Urgeste der Welteroberung: Im Anfang war Raum, ein Raum, der nicht leer war, sondern offen. Eine Welt, die noch nicht Besitz, sondern Möglichkeit war. Der Mensch kam nicht als Herr, sondern als Hörer. Und bevor er formte, lauschte er. Noch gab es kein Trennen, kein Zuweisen, kein Ich. Die Welt war atmende Gegenwart. Sie sprach nicht in Namen, sondern in Mustern. Und der Mensch antwortete mit Staunen. Er war Teil des Schwingens, nicht Beobachter. Doch bald wandte er sich ab. Aus Lauschen wurde Blick, aus Blick wurde Griff und aus dem Griff das Wort. Und mit dem Wort begann das Vergessen, denn wer benennt, hat sich schon gelöst, hat sich gegenübergestellt, hat sich erhoben. Das erste Wort war nicht ein Zeichen der Verbindung, es war ein Riss, eine Zuweisung, ein Zugriff. In der isländischen Sprache gibt es ein Wort für diesen Prozess, Landnahm, wörtlich die Landnahme. Doch es ist mehr als Besitzergreifung. Es ist ein geistiger Akt, ein magischer. Wer ein Land benennt, nimmt es sich nicht nur äußerlich. Er reißt es aus dem Strom der Unverfügbarkeit und band es in eine Ordnung, die ihm gehört. Landnahm ist nicht nur der Anfang des Eigentums. Es ist der Beginn der Welt als etwas Benennbares, etwas Abgetrenntes, etwas, das nicht mehr atmet, sondern gehört. Die vorgefundene Welt wird mit Namen versehen und damit genommen. Das Ich versucht, sich die Dinge verfügbar zu machen, indem es sie benennt. Damit endet die Harmonie des Ursprungs, aber gleichzeitig beginnt damit ein Bewusstseinsprozess, ein Durchdringen und Erfassen dessen, was ist. Die menschliche Sprache, das Wort, das geschrieben oder gesprochen wird, ist ein Mittel dazu. Die menschliche Rede erschafft Bilder und Konzepte, aber sonst nichts. Daraus ergibt sich einerseits die Möglichkeit zur Kommunikation, zum Austausch von Gedanken mit anderen. Andererseits liegt darin eine Beschränkung, nicht nur, weil der Mensch in seinem jetzigen Zustand das schöpferische Wort nicht sprechen kann, sondern auch, weil die zunehmende Individualisierung zu einer fortschreitenden Fraktionierung von Sprache geführt hat. Der Austausch ist gestört. Babylons Sprachverwirrung ist unsere Realität. Das beginnt mit der Verschiedenheit der natürlich entstandenen Sprachfamilien und endet bei unserem eigenen inneren Ringen um die Bedeutung von Worten. Sprache zeigt sich als Erkenntnis- und Kommunikationswerkzeug, brüchig, uneindeutig und teilweise untauglich. Von den Grenzen. Die sogenannte Sapir-Whorf-Hypothese besagt, dass unser Denken stark von der Sprache, in der wir denken, bestimmt sei. Das führt einerseits zu der Vermutung, dass die Übertragung von Sinn sprachübergreifend nie vollständig gelingen kann. Andererseits leitet es uns zu der Annahme, unser Denken sei durch unsere Sprache beschränkt und bestimmt. Die eingangs genannte Schwierigkeit, das griechische Logos in vollem Sinn ins Lateinische oder Deutsche zu übertragen, ist Beispiel für beides. In einem YouTube-Beitrag zeigt Manuel Hase ein Experiment, bei dem derselbe Vorgang in einem Video, das Gehen auf einem Weg in Richtung eines Hauses, von deutschen und englischen Muttersprachlern unterschiedlich beschrieben wird. Im Deutschen wird das Ziel benannt. Sie gehen auf ein Haus zu, während das Englische den Vorgang, they are walking along a path, in den Fokus nimmt. Bei den Probanden wurden die Augenbewegungen beobachtet. Die Deutschen unter ihnen richteten den Blick deutlich früher und häufiger auf das Haus als die Englischen. Als Ursache dafür wird unter anderem die Verlaufsform angenommen, eine Zeitform in der englischen Sprache, die es im Deutschen nicht gibt. Sprache scheint zu bestimmen, wie wir wahrnehmen. Dass sie auch unser Denken formt, ist offensichtlich. Der radikale Denker Ludwig Wittgenstein versuchte in der ersten Phase seines philosophischen Forschens, die er im Tractatus Logico-Philosophicus ausformuliert hat, Sprache als präzises Werkzeug zur Abbildung von Realität zu definieren. Die 7 Sätze der ersten Ebene des Tractatus lauten: Erstens. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Zweitens, was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten. Drittens, das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke. 3.01, die Gesamtheit der wahren Gedanken sind ein Bild der Welt. Viertens, der Gedanke ist der sinnvolle Satz. 4.01, die Gesamtheit der Sätze ist die Sprache. Fünftens, der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze. 5.43, alle Sätze der Logik sagen aber dasselbe, nämlich nichts. 5.6. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenze meiner Welt. 6. Die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist die allgemeine Form des Satzes. 6.13. Die Logik ist keine Lehre, sondern ein Spiegelbild der Welt. Die Logik ist transzendental. 7. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. In den Unterebenen von Satz 5 lässt sich Wittgenstein durch strenge Logik zu in sich widersprüchlichen Aussagen führen. Man könnte den Eindruck haben, er scheitere bewusst und sehenden Auges daran, Sprache als präzises und vollständiges Mittel zur Abbildung der Wirklichkeit darzustellen. Satz 7, der keine Unterebenen besitzt, wirkt danach fast wie eine Kapitulation. Ja, es gibt Dinge, so sagt er, über die man nicht sprechen kann. In seinem zweiten Hauptwerk, Philosophische Untersuchungen, zeigt Wittgenstein Sprache von einer ganz anderen Seite. Er führt den Begriff Sprachspiel ein und definiert das als begrenzten Bereich mit eigenen Regeln, die von allen Mitspielern gekannt und befolgt werden können. Sprache erscheint hier nicht mehr als logisch zwingendes Abbild von Wirklichkeit. Sie besteht aus einer Reihe von Vereinbarungen, mit deren Hilfe ein Bild der Welt dargestellt wird, das subjektiv, das heißt vom Betrachter aus, bestimmt ist. Die Logik liegt nicht im Verhältnis von Wirklichkeit zu Sprache, sondern in der Sprache selbst. Wittgenstein spitzt das zu. Wie erkenne ich, dass diese Farbe rot ist? Eine Antwort wäre, ich habe Deutsch gelernt, schreibt er. Zwischen dem Wort rot und der Farbe gibt es keine logische Verbindung, außer der Vereinbarung, die wir über sie getroffen haben. Von der Bewusstseinsarbeit. Was bedeutet das alles nun für uns, die wir Sprache nutzen? Nicht nur, um zu kommunizieren, sondern auch, um zu denken? Wir verrichten mit Hilfe von Sprache Bewusstseinsarbeit. Sie ist ein kulturelles Vermögen. Nicht zufällig sprechen wir von einem Wortschatz. Ein solches Vermögen kann genutzt und entwickelt werden, es kann auch verloren gehen, weggenommen oder zerstört werden. Aktuell erleben wir einen medial weltanschaulichen Angriff auf bestimmte Begriffe, sprachgeschichtlich sehr alte Begriffe, mit denen wir grundlegende Verhältnisse des natürlichen Menschseins beschreiben. Mutter, Vater, Frau, Mann und auf Worte, mit denen wir unser Verhältnis zur Umwelt bezeichnen. Neopronomen wie they oder ens. Das ist die jüngste und deutlichste Ausprägung einer Entwicklung, in der sich Sprache von ihren kulturellen Ursprüngen ablöst und synthetisch wird. Und nach allem Gesagten ist deutlich, dass es entsprechend Einfluss auf das Denken der Menschen hat. Kultur bildet eine Brücke ins Unbekannte, die den Menschen an die Grenzen der Welt führen kann. Deshalb ist sie dem Sucher als Hilfsmittel wertvoll. Und im Rahmen unseres Themas Sprachkultur bedingt Denkkultur und damit Bewusstseinsmöglichkeiten. Mit dem Wort Kultur ist hier also nicht die Reproduktion, Bewahrung und Bewunderung von Kulturleistungen alter Zeiten gemeint, sondern ein bewusstes Erweitern, Entwickeln und vor allem Begreifen der eigenen Werkzeuge. Nicht um Großes zu schaffen und Bewunderung zu ernten, sondern um die eigenen Grenzen kennenzulernen und die Dinge zu verstehen. Sprache ist ein Mittel dazu. Mit der Landnahme begann ein unumkehrbarer Prozess, der so lange weitergetrieben werden muss, bis er den Menschen schließlich zu einer Rückkehr in den ursprünglichen Zustand führt, einer bewussten Rückkehr allerdings gewissermaßen auf einer höheren Ebene. Es ist sicher nicht unbedingt nötig, die Schätze unserer Kultur alle zu untersuchen. Die Art und Weise, wie zum Beispiel in Goethes Wahlverwandtschaften zwischenmenschliche Beziehungen begreifbar gemacht werden, müssen wir nicht nachlesen. Wir brauchen nicht die liebevoll distanzierte Menschenkenntnis von Autoren wie Heimito von Doderer, Robert Musil oder Thomas Mann selbst zu erleben. Es ist nicht nötig, dass wir das Ringen von Uwe Jonsson oder Max Frisch um die Wahrheit des menschlichen Lebens nachvollziehen. Die herbe Schönheit der Poesie von Hilde Domin oder Ingeborg Bachmann müssen wir nicht unbedingt kennen. Das alles und so viel mehr ist kollektiver geistiger Besitz. Wenn wir aber begreifen, dass Sprache bestimmt, was wir denken und sagen können, dann werden wir bemüht sein, dieses Werkzeug zu pflegen und zu schärfen, und das zu bewahren, was strebende Menschen vor uns damit erreicht haben. Und während wir Welt und Mensch mit Hilfe der Sprache immer besser verstehen, was nicht ohne Mitwirkung des Herzens gelingen wird, nähern wir uns einer Grenze. Die Grenze des Sag- und Denkbaren ist die Grenze einer Welt. Aber danach kommt nicht nichts. Vom Schweigen. Wenn Wittgenstein sagt, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, deutet er dann nicht an, dass es da etwas gibt, worüber man nicht sprechen kann? Und ist nicht über etwas zu schweigen eine ganz andere Sache als von etwas zu schweigen? Ich stelle mir vor, wie man mit aller Kraft, inbrünstig, sehnsüchtig über etwas schweigt. Eine Tätigkeit des Inneren. Das kann in einer Gruppe geschehen und hat dann noch eine andere Qualität. Es gibt ein gemeinsames Erleben ohne Worte, ohne Töne, ohne Bilder. Es setzt dort an und führt dorthin zurück, wo es keinen Namen gibt und kein Nehmen. Es ist das Lauschen nach dem Logos. Hier wird uns Kenntnis aus erster Hand zuteil, die wir nicht fassen können und dürfen. Eine neue Intuition erwacht in der Sprachlosigkeit dieser Stille. Und sie ist tiefer, größer, wahrer als alles, was wir mit Sprache und dem von ihr geformten Verstand je erreichen können. Wo die Wahrheit anfängt, hört die Sprache auf. Aber bis zum Tor zur Wahrheit gibt es keinen anderen Weg als den der Sprache.